Wir haben zwei Töchter. Meine Frau und ich haben zwei Töchter. Und natürlich beschäftigen wir uns, seit wir die beiden bei uns haben, beschäftigen wir uns damit, Eltern zu sein. Was es für uns bedeutet, Eltern zu sein und was es für uns bedeutet, Kinder zu erziehen. Und tatsächlich habe ich inzwischen zwei Ratgeber gelesen. Das war eine Überwindung für mich, weil ich dachte, ich weiß doch schon alles. Es kann doch nicht so schwer sein. So viele Menschen haben schon Kinder erzogen und ich bin doch der Joel und so. Aber es war eine gute Erfahrung, diese Ratgeber zu lesen. Und ich habe eine Sache daraus besonders mitgenommen. Für eine Tatsache haben mir diese Bücher besonders die Augen geöffnet. Und zwar habe ich gemerkt, dass es bei der Kindererziehung nicht so sehr darum geht, die Kinder in eine bestimmte Bahn zu lenken, sondern es geht erstmal darum, sich selber in eine gute Bahn zu bringen. Ja? Denn Erziehung sozusagen in erster Linie als Selbsterziehung. Denn die Kinder lernen am meisten dadurch, was sie bei dir sehen. Die lernen am meisten tatsächlich durch Nachahmung. Und nicht durch das, was du ihnen sagst und nicht durch das, was du ihnen vorschreibst und wo du sie zu Gehorsam zwingst, sondern in erster Linie lernen sie von dir als Mensch. Und deshalb ist das Wichtigste, dass die Eltern sich selber erziehen, denn indem sie sich selber erziehen, erziehen sie automatisch auch ihre Kinder. Das ist meine Erkenntnis. Und die wollte ich auch umsetzen. Und es war gar nicht so einfach. Also diese ganz einfachen Sachen schon, ne? Wenn man sich erstmal bewusst macht, wie viele Schimpfwörter man so täglich, oder ich zumindest, ne? Ich sage das jetzt, in der Hinsicht bin ich wirklich nicht sehr fromm. Mir gleiten den ganzen Tag so Wörter über die Lippen, nicht irgendwelche Beleidigungen oder so, aber einfach so, ne? Worte, die man nicht aus dem Mund des Kindes hören möchte, die gehen bei mir so lockerflockig raus. Und sich das erstmal abzugewöhnen, sich das bewusst zu machen, ist jetzt nur ein ganz banales Beispiel dafür, was es bedeutet, sich selber zu erziehen. Noch viel wichtiger natürlich als jetzt dieses Beispiel mit den Wörtern, das Wichtigste ist natürlich, dem Kind den gleichen Respekt entgegenzubringen wie mir selbst, ja? Sozusagen bewusst zu werden für das, was ich in diesem Moment eigentlich brauche und was ich möchte und im selben Moment das Gefühl dafür zu bekommen, was braucht das Kind jetzt eigentlich in dem Moment? Und dann beides sozusagen zu haben und dann beides in diesem Moment auszubalancieren, in ein Gleichgewicht zu bringen. Also ich muss meine eigenen Grenzen erkennen. Sich selber kennenlernen. Sich selber lieben zu lernen. Als der, der man ist, mit allen Schwächen und Fehlern. Das hat mir sozusagen diese Erkenntnis gebracht. Also erstmal zu merken, der größte Feind meiner Kindererziehung bin ich selber, weil ich eben mit mir selber kämpfe. Und dann aber auch zu merken, ich darf mich mit den Schwächen, die ich habe und mit all dem, was ich nicht kann, auch annehmen. Und zwar, weil Gott mich auch so annimmt, wie ich bin. Ich lese euch einen Bibeltext vor, den Psalm 32. Da geht es darum, wie jemand sich selber Feind ist und wie er damit zu Gott kommt. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt, Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich meine Schuld. Meine Schuld verschwieg ich, meine Sünde verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut, sie wird ihm nicht schaden können. Du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Darum juble ich vor Freude. Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Seid nicht wie Pferde und Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügeln besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Viele Schmerzen muss er leiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt, ihr alle, deren Herz aufrichtig ist. Singt vor Freude. Das ist ein ganz alter Text, ein ganz altes Gebet, ein ganz altes Zeugnis. Da erzählt jemand ein Stück seiner Lebensgeschichte. Und es ist nicht so ganz konkret, um welche Situation es geht, aber es wird schon deutlich, da hat sich jemand gefühlt wie ausgetrocknet und kraftlos, wie in der Mittagshitze und die Sonne brennt schwer und man fühlt sich beengt und man hat nicht die Kraft weiterzugehen. Und dann hat diese Beterin etwas getan, was sie vorher immer verweigert hat. Sie hat das, was im Inneren sich verknotet und verkrampft hat, nach außen gebracht und hat es vor Gott hingelegt. Sie hat ihre Schuld bekannt. Es ist nicht genau klar, um was es geht. Hat diese jemand einer anderen Person wehgetan? Hat jemand seine Frau betrogen? Oder ist diese Beterin eine Politikerin, die gerade so eine Entscheidung getroffen hat, die ganz vielen Menschen irgendwie wehgetan hat, ne? Und jetzt, das beschäftigt sie jetzt und jetzt muss sie es vor Gott hinlegen. Oder ist dieser jemand ein Vater, der sich gerade eingestehen musste, dass das mit der Kindererziehung doch nicht alles so einfach ist und dass man doch nicht so der Superhannes ist, für den man sich immer gehalten hat, ja? Es ist nicht klar, es könnte all das sein. Es kann ein einzelner Fehler sein, eine einzelne Lüge, ein falsches Wort. Oder es kann auch ein grundsätzliches Eingeständnis sein, ich bin zu schwach. Ich kann das nicht allein, ich bin unfähig. Und tatsächlich hängt ja auch beides oft miteinander zusammen. So die einzelnen Dinge, die falsch laufen und eine grundsätzliche Schwäche und Bedürftigkeit, die wir haben. Und egal, was das war, das will das ja auch sagen. Ich glaube, der Text ist deshalb so unkonkret, weil er damit sagen will, alles, es ist egal, um was es geht. Alles, was ihr als Schwäche und als Schuld empfindet, all das kann vor Gott kommen und könnt ihr vor Gott hinlegen. Und wenn ihr es dann dahingelegt habt, dann wird Gott das wegnehmen. Gott ist so der Vater, die Mutter, die man sich auch für seine Kinder wünscht. Wenn die Kinder irgendwie zu einem kommen und sagen, ich habe da und ich habe die Fensterscheibe zerbrochen. Die Eltern, die regen sich innerlich auf, kriegen innerlich eine Wut, aber was sagen sie? Gut, dass du zu mir gekommen bist damit. Gut, dass du zu mir gekommen bist und dass du aufrichtig bist mit mir. So, das sagen die guten Eltern und so macht es Gott auch. Der macht den Kindern kein schlechtes Gewissen, der bringt die Schuld nicht zurück, sondern er nimmt sie erstmal weg. Er belohnt die Aufrichtigkeit. Dieses eine Bild, was da noch in diesem Psalm drin steckt, hat mich noch bewegt. Da sagt sie fühlt sich, als würde das Wasser immer weiter steigen, ne? Als würde sie mitten in so einem Meer schwimmen, sie schwimmt raus ins Meer und auf einmal ist der Boden weg. Und auf einmal merkt sie, wie der Sturm kommt und die Wellen immer höher schlagen und das Wasser immer höher kommt und immer mehr ins Gesicht schlägt und sie kurz vorm Ertrinken ist. Und dann spürt sie auf einmal wieder Boden unter den Füßen. Das ist dieses Bild, was sie dafür benutzt. Auf einmal ist der Boden wieder da und die Sicherheit ist wieder da und sie kann sich wieder wohlfühlen, kann wieder dem Leben entgegengehen, weil sie eben Gottes Zärtlichkeit kennengelernt hat, Gottes Zuwendung und Gottes Gnade. Das heißt Gnade. Gnade ist Zuwendung Gottes. Gnade ist Gottes heilsame Gegenwart um uns herum. Das ist Gottes Gnade. Und tatsächlich habe ich das so gemacht, als ich gemerkt habe, ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut als Vater, weil ich merke, dass da einfach so viel falsch läuft in dem, wie ich es eigentlich richtig machen will. Dann habe ich das tatsächlich vor Gott hingelegt. Ich habe es ausgebreitet. Und dann war das in gewisser Weise weg, ja. Und aber in gewisser Weise auch klar, okay, jetzt musst du dein Leben ändern. Jetzt geht es einen neuen Weg und ich traue dir das zu, dass du diesen neuen Weg gehst mit Gott. Es gibt einen neuen Weg. Es muss nicht so bleiben, wie es bisher war. Es gibt im Leben viele Situationen, die festgefahren und verschlossen sind. So was diese Beterin macht, sie ist so in sich verkrümmt und dadurch, dass sie das rausholt aus sich selber, dadurch löst sie sich und öffnet sich wieder. Und dieser Schmerz, den ich vielleicht als Vater habe, das ist im Gegensatz zu dem, was noch so an Bösem in dieser Welt passiert, an Leid, was vielleicht auch ihr selbst in eurem eigenen Leben erfahren habt, ist das nur ein kleiner Schmerz, sage ich mal. Ein kleines Leid. Es gibt wirklich böse Erfahrungen, aber auch für diese bösen Erfahrungen gilt die Vergebung Gottes. Am vergangenen Montag war ich auf einer Lesung und einige aus der Gemeinde waren auch auf dieser Lesung und wir wurden da mit einer ganz, ganz bösen Situation konfrontiert. Also mittelbar, ne? Es war nicht eine reelle Situation, wir haben das nicht erlebt, aber da war eine Buchautorin, die hat eben ein Buch geschrieben über etwas, das in Bolivien passiert ist in einer mennonitischen Kolonie. Ja, in Bolivien gibt es mennonitische Kolonien und in einer dieser Kolonien wurde vor zehn Jahren offenbar, dass dort Hunderte von Frauen und Mädchen von Männern aus der eigenen Gemeinde missbraucht wurden. Männer aus der eigenen Gemeinde haben Frauen in dieser Kolonie missbraucht. Die kamen nachts in die Häuser, haben die Frauen betäubt mit so einem Betäubungsmittel für Tiere und dann haben sie sich an denen vergangen. Und erst haben die Frauen natürlich nicht darüber gesprochen, das haben die alles für sich behalten. Und erst nach Jahren, als sozusagen da ein Wort zum anderen kam, wurde das immer öffentlicher, dass da irgendwas passiert. Und dann haben sie sich nachts auf die Lauer gelegt und haben sie tatsächlich zwei von diesen Männern gefasst. Und diese zwei haben dann noch andere Mittäter verraten und dann wurden insgesamt 9 Männer vor ein ordentliches Gericht gestellt und wurden jeweils zu 25 Jahren Haft verurteilt. So, das war also vor 9 Jahren. Das ist so eine mennonitische Altkolonie. Die leben da noch wie eben vor 500 Jahren, ohne Elektrizität, ohne Strom und auch nur unter sich. Ne? Die dachten immer, da draußen die Welt ist böse. Und deswegen halten wir uns von draußen, von der Welt fern, lassen niemanden zu uns rein und sagen auch allen, die hier bei uns sind, dass da draußen nur böse Menschen sind. Und am Ende war der Feind in der Kolonie drin. Das Unkraut war mitten unter dem Weizen. Und die tun irgendwie auch alles, dass da keine Offenheit herrscht. Ne? Die Frauen, die kriegen nur ein Minimum an Schulbildung. Es gibt eine ganz strenge Hierarchie, einen Gemeindeältesten und so ein Gremium von Männern, die da ganz fest da alles in der Hand haben und es bestimmen. Und die zum Beispiel auch bestimmt haben, dass die Opfer, diese Frauen, dass die keine psychologische und medizinische Therapie in Anspruch nehmen dürfen. Weil das kommt von außen, das ist böse, das wollen wir nicht, brauchen wir nicht. So funktioniert es da. Mir hat es unglaublich wehgetan, diese Geschichte zu hören. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich euch das jetzt hier so am Sonntagmorgen, ihr habt wahrscheinlich nicht damit gerechnet, jetzt mit sowas konfrontiert zu werden, aber ich wollte etwas tun, was dieser Psalm in gewisser Weise von uns verlangt, dass man das nach außen trägt, was drin ist. Ich wollte über etwas sprechen, worüber diese Frauen dort, sozusagen denen ist es verboten, darüber zu sprechen, aber ich wollte hier darüber sprechen. Und genau deshalb hat auch diese Kanadierin dieses Buch geschrieben. Ne? Also sie hat ein Buch geschrieben, in dem 8 Frauen, sozusagen es ist Fiktion, sie hat sich das ausgedacht, da sind 8 Frauen aus dieser Kolonie und die reden miteinander, was sie jetzt tun. Sie haben dieses Leid erfahren und was tun sie jetzt? Gibt es sozusagen, sollen sie einfach in der Kolonie bleiben und nichts tun? Oder sollen sie kämpfen dafür, dass es eine Veränderung gibt in dem System? Oder sollen sie wirklich gehen und das alles hinter sich lassen? Gibt es sozusagen einen Weg der Versöhnung in dieser Situation? Und diese Frage an sich ist schon sehr krass zu stellen, weil das kann man sich, wenn man diese Geschichte hört, ich habe euch ja nur 3 Sätze darüber erzählt, aber das ist allein schon so grausam, dass man sich nicht vorstellen kann, dass da Menschen noch einmal irgendwie zueinander kommen. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass diese Frauen irgendwie die Möglichkeit haben, da rauszukommen aus dieser Kolonie und irgendwo ein neues, selbstbestimmtes Leben zu leben. Das ist so spontan mein Wunsch dazu. Aber sie können das nicht. Die können nicht einfach da so abhauen und irgendwo neu anfangen. Dafür sind sie einfach zu sehr gefangen in dieser Welt. Und dafür haben sie zu wenig Bildung und dafür haben sie... Ja, es gibt welche, die können da aussteigen, aber viele können das nicht. Was kann man... Gilt für so eine krasse Situation auch das, was wir in dem Psalm gelesen haben? Gibt es Vergebung? Also bei denen gibt es, in der Kolonie wird über Vergebung gesprochen. Da werden sozusagen die Frauen gezwungen, den Männern zu vergeben, weil das ja in der Bibel steht. Und wenn du nicht den Männern vergibst, dann kriegst du auch nicht die Vergebung von Gott und dann musst du, hast du die Konsequenzen am Ende der Welt sozusagen. Ne? Also deswegen ist sozusagen, es gibt ein Gebot der Vergebung. Es muss vergeben werden, weil sonst wird euch selber nicht vergeben. Aber so funktioniert es natürlich nicht einfach. Also du kannst nicht von jemandem verlangen, dass er vergeben soll, ohne dass da in dir selber noch was unbearbeitet ist. Ja? Du kannst auch nicht von jemandem verlangen, einfach zu vergeben, wenn sich das System als Ganzes nicht ändert. Also irgendwie sozusagen zu den Opfern zu gehen und dann die zum Schweigen zu bringen und dadurch alles wieder so dadurch über alles so den Schwamm drüber zu machen und jetzt ist alles wieder gut, das ist nicht die Art von Versöhnung, über die dieser Psalm hier redet. Dieser Psalm, der redet über Offenheit und über Demut. Und ich glaube, wenn in dieser Kolonie sowas wie Versöhnung passieren kann, dann müssen diese Männer erstmal sehr demütig sein und müssen erstmal dazu bereit sein, ihre eigenen Fehler und Sünden einzugestehen, nämlich dass sie ihre Verantwortung nicht gerecht geworden sind, dass sie nicht für Sicherheit gesorgt haben, dass sie nicht sozusagen für eine Atmosphäre der Offenheit gesorgt haben, in der eben auch über solche Taten geredet werden kann. Also wenn es sowas geben soll wie Versöhnung, dann muss es auf allen Seiten eine ganz krasse Demut und Offenheit geben und eine Bereitschaft, die eigenen Sünden und Fehler einzugestehen.
Ist denn die Gefängnisstrafe ein Schritt auf dem Weg?
Ja, ich wollte noch mal sagen, ich glaube zum Beispiel, das ist auch ein Aspekt davon, ich glaube, es reicht nicht, dass die nur unter sich bleiben. Ne? Das ist eine Gefahr. Und dafür war es ganz wichtig, dass in der Hinsicht die bolivianische Justiz, die sich ja auch, das ist ja auch, kannst du ja auch fragen, wo waren die eigentlich vorher? Da gibt es so einen rechtsfreien Raum irgendwo in ihrem Land, da passieren Dinge, da interessiert sich niemand dafür. Das kann nicht sein, sowas. Also sie hätten schon viel früher irgendwie sich dafür interessieren müssen, aber immerhin sind sie nachher da und haben ein Gericht, was die Täter verurteilen kann und was die Täter da rausziehen kann. Es gibt ja auch noch die mennonitische Geschwisterschaft. Also ich weiß eben, dass viele aus Kanada und USA haben psychologische Hilfe angeboten, sozusagen auch auf Plattdeutsch, weil diese Frauen gar nicht Spanisch oder Englisch oder sowas sprechen. Also, aber es gibt eben in den USA Menschen, die sind ausgebildet, Mennoniten, die können auch Plattdeutsch und können sozusagen auch Therapiesitzungen auf Plattdeutsch halten und haben das denen wohl auch angeboten, aber das wollten die auch nicht. So, also es geht, Versöhnung geht auch nicht nur intern, sondern immer mit Menschen außenrum. Der erste Punkt ist Offenheit und Demut und ja, erstmal alles sich selber sozusagen der ganzen Schuld auszusetzen und das alles anzunehmen. Und der zweite Schritt ist, ich mache es jetzt so ganz einfach, ist einen neuen Weg einzuschlagen. Etwas zu ändern im System. Und da habe ich den Eindruck, das passiert, ich habe nochmal nachrecherchiert, ne? Wir waren am Montag auf der Lesung und danach habe ich nochmal im Internet gesucht nach diesen Artikeln und da gibt es tatsächlich eine längere Reportage darüber von Menschen, die dort waren und die ganz viele Menschen dort interviewt haben und von der Führungsriege dieser Kolonie, da ist einfach, merkst du, die sind nicht bereit, irgendwas zu ändern an ihrem System, sondern die haben jetzt gesagt, okay, das waren jetzt die neuen Leute und das ist jetzt abgeschlossen und jetzt sollen die Opfer schweigen und dann ist alles wieder gut. Aber so geht's halt nicht. So funktioniert das nicht. Sondern erstmal Offenheit und dann Veränderung. So in den alten Worten, die wir nicht mehr so oft verwenden, heißt das Buße und Umkehr. Buße und Umkehr. Erstmal Buße heißt, sich selber bewusst machen, was ist hier eigentlich passiert und wo liegen die Fehler. Und dann Umkehr heißt, in eine neue Richtung zu gehen. Und beides mit demjenigen, der mit uns ist am Kreuz. Beides, der unsere Schuld mitträgt und der aber auch einen neuen Weg mit uns geht. Und beides innerhalb der Gemeinschaft. Nicht denken, ich bin da alleine, ganz alleine, sondern das ist schade in dem Psalm irgendwie. Das hat man den Eindruck, dass ein Psalmbeter und der hat alles irgendwie mit sich selber ausgemacht und mit Gott und es gab nur die Schiene hier, aber tatsächlich gibt es auch noch hier ganz viele Menschen. Und sich die Menschen zu suchen, die mich auffangen in dieser Situation und die Menschen zu suchen, die mir helfen, diesen neuen Weg zu finden und die Menschen zu suchen, die mir helfen, diesen neuen Weg zu gehen. Weil es gibt einen neuen Weg. Das ist ja unser Glaube. Es gibt dieser Satz von Bonhoeffer, der mir da wieder eingefallen ist, der hat geschrieben, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Und ich glaube, Bonhoeffer glaubt es, weil eben Jesus am Kreuz gestorben ist und weil er dann auch verstanden ist. Es gibt einen neuen Weg, daran glauben wir ganz fest. Und es gibt diesen neuen Weg für diese Kolonie und es gibt auch diesen neuen Weg für den jungen Vater, der sich in seiner Kindererziehung so unsicher ist, aber der trotzdem so diese Ratgeber hat, der trotzdem andere Eltern hat, der trotzdem seine Frau hat. Man ist nicht allein auf diesem Weg. Man ist immer in Gemeinschaft zusammen und es ist eine Herausforderung, die Menschen zu finden, die einem auf diesem Weg helfen und dabei immer alles gemeinsam mit Gott zu machen. Und so sagt es der Psalm in seinen eigenen Worten, der sagt, jeder, der Gott treu ist, soll zu Gott beten, solange er sich finden lässt. Und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut, sie wird ihm nicht schaden können. Du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt. Amen. Wir haben jetzt einen Moment der Stille.